Neben dem Wetter sind die Preise für Sprit und Lebensmittel die absoluten Top-Themen im Smalltalk, vor allen Dingen dann, wenn man den Ärgermodus so richtig aktivieren möchte.
Wenig ist verbindender als der gemeinsame Frust. Interessant ist nur, dass die gemeinsame Freude über sinkende Preise meistens nicht stattfindet und dass in vielen Bereichen Preise gar nicht so entscheidend sind, weil das Geldausgeben doch nicht so rational ist.
Tja, und wie die Psyche unsere Preiswahrnehmung austrickst, das rechnen wir in dieser Folge mal auch kommunikativ und psychologisch nach mit Diplompsychologin Maria Christina MC Nimmerfroh.
Und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.
Schokolade, Kaffee, Schnitzel im Restaurant, alles Mögliche wird teurer, aber vor allen Dingen beim Benzin, beim Diesel, beim Sprit geht es sofort besonders hoch her. MC, warum ist das aus psychologischer Sicht so schlimm?
Also der ganz simple Grund ist, dass die Preise unglaublich präsent sind. Also andere Preise sieht man eben nicht an jeder Ecke, selbst wenn man kein Auto fährt oder selber nicht tankt. Man hat praktisch keine Chance im öffentlichen Raum den Spritpreisen zu entgehen, weil sie ja überall an jeder Ecke stehen und damit auch für viele auch eine Referenzgröße darstellen. Also das ist der ganz simple Grund. Also wenn Brotpreise oder Schnitzelpreise ähnlich prominent überall stehen würden, wäre da die Aufregung immer gleich hoch.
Aber jetzt ist es ja nicht so, dass das Schnitzel im Restaurant günstiger wird, sondern auch da steigen natürlich die Preise. Und bei den Stammrestaurants kennt man natürlich auch so die Referenzpreise logischerweise. Also in unserem Stammbrauhaus wüsste ich jetzt auch, was da sozusagen mein Abendmahl gewissermaßen kosten wird. Die Frage ist natürlich jetzt, dadurch, dass die Spritpreise überall an jeder Ecke zu sehen sind, suggeriert es uns dann letztlich auch, dass das Mehl und die Eier auch teurer werden?
Also natürlich hängt das alles irgendwie zusammen. Wir haben Inflation, wir haben aber natürlich einen sehr starken Fokus eben auch auf Sprit, Benzin und Diesel. Und das Besondere daran ist ja, dass eigentlich sehr kleine Preise auf den Preisschildern stehen. Da steht ja Euro, Komma und Cent hinten dran. Also nicht der komplette Preis eines Wochenendeinkaufs oder der komplette Preis einer Tankfüllung. Und wir sind so preissensibel in dem Bereich, dass 1, 2, 3 bis zu 5 oder 10 Cent natürlich sofort einen großen Unterschied ausmachen. Und zwar im Wesentlichen in der Wahrnehmung. Diejenigen, die sagen, boah, der Sprit kostet jetzt so und so viel, rechnen das aber nicht auf ihren Kilometer oder auf ihren Wochenverbrauch um, sondern das ist etwas, wo uns die absolute Zahl schon so erschreckt und emotionalisiert, unabhängig davon, ob man in der Woche 1000 Kilometer fährt oder wie der durchschnittliche Pendler 35 Kilometer am Tag.
Also für alle Autofahrenden, die jetzt hier unter der Decke hängen, bei dem, was MC gerade gesagt hat, wir halten mal fest, MC ist hier mit einer Bahncard 100 unterwegs. Und ich bin hier der Autofahrer am Tisch und ich kann dir sagen, wir reden hier nicht über 10 Cent, sondern wir reden hier über 40, 50, 60 Cent oder aber im Jahresvergleich reden wir auch über eine Preissteigerung von 50%, die sozusagen beim Diesel zum Beispiel obendrauf gekommen sind. Also das ist ja jetzt nichts, wo wir sagen, das ist ein rein psychologischer Preis.
Nein, das sind natürlich Preise, die individuell eine ganze Menge ausmachen und das ist ein bisschen billig zu sagen, naja, weil ich bestimmte Sachen nicht konsumiere, darf ich mich über diese Preise nicht äußern. Das wäre, glaube ich, ein bisschen vorsichtig oder ein bisschen zu weit gefasst. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir als Erwachsene, die am Konsumleben aktiv teilnehmen, ja, die am Verkehr teilnehmen, die berufstätig sind, wir haben unglaublich viele Preise, die wir jeden Tag haben. Ne? Das kann das Kantinenessen sein, das ist eben, wie gesagt, die Mobilität, das ist vielleicht eine Urlaubsplanung oder vielleicht auch eine Bedienung eines Kredites. Das sind Lebensmitteleinkäufe, vielleicht auch für eine Familie, aber auch, dass man selber irgendwie braucht, mal Kleidung oder Ausgaben für Sport. Das heißt, wir haben über den berühmten Daumen im Monat mehrere hundert Einzelposten, wo wir Geld ausgeben, die wir alle irgendwie im Kopf behalten müssen. Also die wenigsten Menschen führen ja ein Haushaltsbuch und gucken da wirklich jeden Tag dreimal rein und gucken, welche Ausgabenposten da gestiegen sind. Bei den meisten Menschen ist das so, wir nennen das mentale Kontoführung. Man hat so im Hinterkopf, und das funktioniert bei den meisten Menschen auch sehr gut. Quasi ein Top für Mobilität, ein Top für Freizeit, ein Top für Bildung oder ein Top für was mit Freunden unternehmen, was auch immer. Und wenn das, da hat man Referenzgrößen dafür. Und wenn das berührt ist, dann ist Holland in Not, ja. Also man sagt, Mensch, der Wocheneinkauf ist teurer geworden oder wir sind sonst immer am Wochenende ins Kino gegangen, das kostet viel mehr oder Fitnessstudio ist teurer geworden oder das Kantinenessen. Das ist das, was wir bemerken. Wir bemerken aber anders als beim Sprit oder beim Benzin selten die kleinen, diese sehr kleinen Summen, die sich zum Beispiel eben auf den Liter beziehen. Also jetzt mal, ich habe das mal versucht auszurechnen. Der durchschnittliche Pendlerentfernung in Deutschland beträgt 17 Kilometer. Wenn ich das jetzt ganz, ganz großzügig rechne, sage ich 50 Kilometer am Tag. Und jetzt kann man natürlich ausrechnen, wie viel Euro sind das dann tatsächlich in der Woche oder im Monat im Vergleich zu Kaffee, Urlaub, Kantinenessen, Freizeit und so weiter.
Ja. Du merkst aber dann auf einmal schon den Unterschied, dass du auf einmal wieder eine dreistellige Tankrechnung hast, wenn du den Wagen mal wieder voll gemacht hast. Ich habe das, weil du gerade hier den Bereich mentale Preisempfindlichkeit ansprichst. Ich habe das tatsächlich mal ausprobiert. Ich habe hier in der Nähe vom Büro sind zwei Tankstellen. Man kann von der Aral direkt rüberschauen zur Star und dann weiß man, die Star ist in der Regel so 1 bis 2 Cent pro Liter billiger. So, das heißt also im Prinzip bei der einen, also bei der etwas günstigeren Tanke ist dann in der Stoßzeit, stehen da 5, 6 Fahrzeuge an der Zapfsäule und warten dran genommen zu werden und auf der anderen Seite ist alles leer. Dann habe ich das mal so spaßeshalber tatsächlich gemacht, habe mich da hinten angestellt, war dann sozusagen das 6. Fahrzeug in der Schlange und habe festgestellt, dass der eine Tankvorgang mich 20 Minuten gekostet hat. Und dann habe ich bei der anderen Tanke das nächste Mal getankt und habe festgestellt, da bin ich mit 4 Minuten oder sowas rausgegangen. So, jetzt rechnen wir einfach mal 20 Minuten, rechnen wir mal rund, mit 5 minus 5 Minuten sind wir bei 15 Minuten. Und wenn man so zwischen 45 und 50 Liter tankt, bei einem 60 Liter Tank, dann sind das auf eine Tankfüllung gesehen, die dann 80, 90 oder neuerdings jetzt auch mal über 100 Euro kostet, ist das ein Preisunterschied von 80 Cent bis 1 Euro. So, dazu habe ich aber in der anderen Tanke 15 Minuten länger in der Schlange gestanden. Das heißt also, wenn ich das jetzt hochrechne, habe ich 1 Euro gespart für 15 Minuten, bedeutet also einen Stundenlohn von 4 Euro. Die Frage ist, möchte ich für 4 Euro die Stunde arbeiten gehen oder würde ich das tun? Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ja, ich weiß einen günstigeren Benzinpreis durchaus zu schätzen als Autofahrer, aber das ist natürlich jetzt der Punkt, wo ich mir sage, das rechne ich mir dann gewissermaßen schön, weil der Tankvorgang ist ja nicht so etwas wie ein Restaurantbesuch oder ein Ausflug, den man macht, sondern das ist einfach eine lästige Pflicht, die man möglichst effektiv hinter sich bringen muss. Und also für 80 Cent oder für 1 Euro Ersparnis eine Viertelstunde in der Schlange stehen, finde ich jetzt nicht so attraktiv. Betrüge ich mich da selbst? Habe ich da eine arrogante Haltung? Was hat die Psychologin am Tisch?
Ja, die Psychologin am Tisch sagt, wer gibt dir in der Zeit Geld dafür, dass du arbeitest? Also das ist dann interessant, wenn ich sage, okay, die 15 Minuten, die ich spare, die kann ich auch monetarisieren oder ich kann mich um meine Gesundheit kümmern, um meine Bildung, okay, oder sonst irgendwas. Wenn ich die aber zu Hause auf dem Sofa liegend verbringe, muss ich sagen, naja, wo ist jetzt der Gegenwert?
Naja, also wenn ich die Möglichkeit habe, ich verbringe mein Leben in der Schlange, also gehen wir mal von 4 Tankvorgängen aus, dass wir mal eine Stunde voll haben. Also ich verbringe mein Leben eine Stunde lang in der Schlange oder aber ich verzichte auf 4 Euro und liege dafür eine Stunde auf dem Sofa und kann dabei ein gutes Buch lesen, dann werde ich wahrscheinlich lieber auf dem Sofa liegen und ein gutes Buch lesen in der Zeit, weil das bringt mir mehr, als in der Tanke in der Schlange zu stehen.
Ja, jetzt kommen wir dann wieder. Das ist, glaube ich, auch der spannende Punkt in der Preiswahrnehmung. Wenn ich das jetzt hochrechne, du hast ja vorhin gesagt, ne, übers Jahr gerechnet und so weiter, und dann sage ich, okay, Altersversorgung ist im Moment ein ganz großes Thema. Du würdest jeden Monat diese 4 Euro schon seit Jahrzehnten in deine Altersversorgung einsparen, dann weißt du auch, was sich daraus dann im Ergebnis ergeben würde. Also worauf ich hinaus möchte, ist, ich möchte niemandem erklären, wie er seine Zeit verbringt. Das ist nun wirklich nicht meine Aufgabe. Das, was ich aber spannend finde, ist an diesen Verhaltensentscheidungen, die man trifft. Stelle ich mich in die Schlange, fahre ich da nicht mit dem Auto hin und so weiter, ja immer nicht messbare Kriterien mit einfließen. Also zum Beispiel eben das Buchlesen auf dem Sofa ist kein messbares Kriterium, weil du, was weiß ich nicht, bestimmte Vorteile daraus nicht haben, die ich nicht messen kann. Du sagst, ich habe hier einen Erholungseffekt oder ich freue mich, dass ich eher nach Hause komme oder solche Sachen. Aber das sind alles Sachen, die vermischt werden mit einer Preisentscheidung, die ich ja durchaus messen kann. Und das ist psychologisch das Spannende, weil im Ergebnis wird eine Verhaltensentscheidung getroffen. Ich stelle mich in die Schlange oder ich lasse es sein. Und das finde ich natürlich dann wieder gerade interessant. Und wenn wir über rationale Entscheidungen im Preisverhalten sprechen, dann fände ich es total wichtig, sich das mal klar zu machen. Also gewinne ich tatsächlich was dadurch? Oder wie sind die Mechanismen, die ich da entscheide? Und wir haben eine ganze Menge Entscheidungen, die man im Alltag sehen kann, wo man denkt, das kann ja doch nicht wirklich rational gewesen sein, weil eben zum Beispiel oft überteuerter Kaffee to go gekauft wird, wo man sagt, na, also der kurzfristige Erfrischungseffekt und dann ein sehr hoher Preis. Wir wissen, da gibt es auch eine breite Preisspanne oder Essen to go, oft auch sehr teuer. Oder eben bestimmte Sachen im Freizeitbereich, wo man sagt, na, da habe ich 2 Stunden Konzert und gebe dafür mehrere 100 Euro aus. Es gibt ja da auch entsprechende Angebote. Ist es das wert an der Stelle?
Ja, genau, das ist
eine individuelle Entscheidung, es ist mir das wert.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Wenn ich mir ein Top-Konzert von einem Top-Künstler im Stadion oder in der großen Veranstaltungshalle anhöre, dann weiß ich natürlich, dass ich da unter 80, 100 Euro die Karte unter Umständen nicht hinkomme. Das juckt mich dann weniger, als für 4 Euro eine Stunde in der Schlange zu stehen.
Das ist eben die Frage, was ist mir an der Stelle wert? Wir müssen auch, glaube ich, an der Stelle mal klar machen, wir sind beide erwachsen und berufstätig und arbeiten auch in Bereichen, in denen wir über die Medianeinkommen liegen. Wir reden jetzt nicht über Menschen, für die diese 4 Euro, die schon mehrfach erwähnt worden sind, wirklich eine Existenzfrage darstellen.
Nein, also das wollen wir hier auch nicht mit einer gewissen Arroganz, also das soll jetzt hier nicht arrogant rüberkommen, das ist schon klar.
Eben, also wir reden jetzt hier über Menschen, die berufstätig sind, die Möglichkeiten haben, die größer oder kleiner sind, ihre Finanzentscheidungen, ihre Einkaufsentscheidungen selbstständig zu treffen. Nicht in einem puren Luxus, aber auch nicht in einer Existenzbedrohung, wo man jeden Tag gucken muss, dass man über den Tag kommt. Also das sind so die Größenordnungen, die für mich natürlich auch spannend sind aus psychologischer Sicht, weil da eine Freiheit da ist. Weil ich da eben Wertungen, wie eben zum Beispiel, habe ich einen persönlichen Gewinn dadurch, habe ich Wohlbefinden, möchte ich nicht in der Schlange stehen, geht mir das fürchterlich auf die Nerven, eben da auch eine ganz große Rolle spielt. Und meine These ist an der Stelle, dass auf der einen Seite Menschen sehr gerne sagen, ich entscheide sehr preisbewusst, ich kaufe bewusst beim Discounter, ich verzichte auf Essen gehen oder solche Sachen. Und ich vertrete die These, nee, so ganz rational sind dann manche Kaufentscheidungen doch nicht.
Also ich merke schon mit meiner ursprünglich mal für sehr gut gehaltenen Idee, dass ich mich für 4 Euro die Stunde nicht eine Stunde in die Schlange stelle, muss ich nochmal drüber nachdenken, weil hier von MC dann doch ein paar andere Sichtweisen reinkommen. Aber daran merken Sie auch, dass wir hier in diesem Podcast der Nahbetrachtung, Sie können es übrigens auch schreiben an podcast@nahbetrachtung.de, landet sowohl bei MC als auch bei mir im Postfach, dass wir hier uns nicht komplett skripten, sondern dass wir einfach überlegen, welche Themen besprechen wir und dass wir dann manchmal auch durchaus unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Sichtweisen haben.
Wir haben ja bei den Spritpreisen angefangen. Die Frage war ja, ne, warum emotionalisiert das so stark?
Genau.
Natürlich nicht nur wegen der Präsenz der Preise, sondern auch, weil die meisten Menschen Auto fahren, weil die meisten Menschen ihre Benzinrechnung auch selbst bezahlen.
Nee, ich glaube nicht, sondern es liegt einfach daran, dass du hilflos bist. Weil wenn jetzt zum Beispiel in meinem Stammrestaurant das Schnitzel überteuert ist, dann kann ich sagen, okay, ich bestelle was anderes oder ich koche zu Hause oder ich gehe in ein anderes Restaurant oder hole mir was an der Bude. Aber ich kann ja nicht einfach sagen, okay, dann, wenn der Diesel zu teuer ist, tanke ich halt E10. Das geht halt nicht. Ja? Oder dass ich sage, dann kippe ich halt Frittenöl in mein Auto. Das kann ich ja nicht machen. Das heißt also, ich bin ja sozusagen den Kartellen der Spritkonzerne ausgeliefert.
Das stimmt natürlich, dass ich da in bestimmten Bereichen, aus bestimmten Nummern komme ich nicht raus, zumindest nicht kurzfristig. Ja, also langfristig kann ich mir alles Mögliche überlegen, aber da sind natürlich dann völlig andere Mechanismen, sei es umziehen oder einen anderen Antriebsart zu wählen oder ganz viele andere Optionen da zu wählen. Und das ist diese Hilflosigkeit, in psychologischer Sicht ist das eine Freiheitseinschränkung. Ich kann nicht anders. Und das ist das, was natürlich noch mehr Frust erzeugt als eben die Auswahl. Aber Also die Auswahl, mein Beispiel war ja vorhin teurer Kaffee to go, zu sagen, na gut, den kaufe ich jetzt heute nicht. Ja? Oder ich kaufe ihn heute gerade, weil ich da besonders Lust drauf habe.
Das wäre so ein Punkt, wo ich bei dir gerne mal einhaken würde, weil das macht ja psychologisch durchaus einen Unterschied, ob man sich etwas dann nicht mehr leisten kann und muss verzichten oder ob man sich nur darüber ärgert, dass es teurer wird. Ich gebe jetzt mal so ein Beispiel. Früher, als ich noch kleiner Junge war, da gab es bei uns Margarine. Das wurde dann stellenweise von den Älteren im Haushalt auch Fett benannt. Ja, also es gab Fett und es gab gute Butter. Ja, das war noch so eine Formulierung aus der Werbung der 60er, 70er Jahre. Es gab gute Butter zu besonderen Anlässen und ansonsten gab es halt Margarine. Und wenn man Glück hatte, gab es eine Markenmargarine. So, jetzt ist natürlich die Frage, heute kaufe ich das, was ich gerne essen möchte. Mal Margarine, mal Butter. Aber wenn man sich jetzt darüber ärgert, dass Butter teurer wird, ist das dann sozusagen ein Fake-Gefühl oder ist das eine Fake-Wahrnehmung auf die Preise, weil man sagt, du kannst es dir immer noch leisten?
Das ist, hat auf jeden Fall erstmal keine tatsächliche Repräsentanz. Also Ärger ist schon mal erstmal echt. Ja? Man darf sich über alles ärgern, dass es keinen Parkplatz mehr gibt oder bestimmte Lebensmittel, die ich gerne konsumiere, teurer wäre. Ärger ist völlig erlaubt. Und das, was aber stattfindet, deswegen ist das mit den älteren Personen durchaus ein sehr wichtiger Vergleich. Wir haben gerade in Deutschland im Verhältnis zum Einkommen relativ geringe Lebensmittelpreise im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ne?
Frankreich zum Beispiel. Extrem hoch.
Das heißt, und die sind auch im Vergleich zum Einkommen über die Jahrzehnte gesunken. Ja, also Lebensmittelpreise im früher, ne, dann zu Zeiten der guten Butter musste man vom Monatseinkommen, was dem Haushalt zur Verfügung stand, viel mehr Geld für Lebensmittel ausgeben. Das heißt, man musste viel stärker rangieren im Sinne von, was kann ich aus dem Schrebergarten holen, wo verzichte ich vielleicht auf Gemüse oder Obst, was nicht saisonal ist, weil sich das viel stärker ausgewirkt hat. So, heute haben wir eine andere Angebotsstruktur und auch eine andere Preisstruktur, gerade auch durch einen sehr harten Wettbewerb im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels. Und natürlich ist der Ärger völlig in Ordnung, zu sagen, hier, ich habe das Gefühl, das gleiche Produkt kostet jetzt eine Woche später 30, 40 Cent mehr. Und das trifft mich jetzt, weil ich hätte das gerne noch gehabt.
Aber dann ist halt der Unterschied, wenn ich jetzt ein Hüftsteak kaufe und es ist 30 Cent mehr, dann sagt man sich, okay, was juckt's mich? Aber wenn du jetzt beispielsweise ein Produkt kaufst, was normalerweise 1 Euro kostet und es ist auf einmal 30 Cent teurer, dann sind es halt auch 30%.
Ja, aber das ist ja irrational. 30 Cent sind immer 30 Cent. Egal, ob sie von einem Produkt von 1 Euro draufgeschlagen werde oder ein Produkt von 10 Euro. Und das ist was tatsächlich eine nicht rationale Preisentscheidung rechtfertigt. Wenn wir etwas höherpreisiges kaufen und dann kommt einer und sagt, das sind jetzt 2 Euro teurer, dann wird man eher sagen, na komm, das macht doch auf den Gesamtpreis nichts aus. Wenn ich eine Waschmaschine kaufe und die kostet irgendwo 3 Euro mehr, dann wird die Kaufentscheidung möglicherweise nicht umgeswitcht. Wenn ich aber einen kleinen Preis habe und irgendwas wird 3 Euro teurer, ist sofort Holland in Not.
Ja, aber so ist es doch dann.
Nein, auch. Aber es sind doch die gleichen 3 Euro.
Wenn ich kaufe doch weniger Waschmaschinen als beispielsweise Frischkäse oder Butter.
Ja, aber die, worauf ich hinaus möchte, ist, dass bei großen Summen, die Urlaubsbuchung, der Tag im Freizeitpark, und das ist auch völlig unabhängig, ob das eine Freizeitverhalten ist oder irgendwie eine notwendige Investition. Wir setzen den Preisunterschied immer in Relation zum Gesamtpreis. Das ist aber total irrational, weil wenn ich dir 5 Euro auf den Tisch lege, sind es immer 5 Euro. Egal, ob die 5 Euro gespart sind bei einem Einkauf von 20 Euro oder von 200 Euro.
Aber das hast du zum Beispiel auch beim Autokauf. Ja? Nehmen wir mal an, du hast 2 Modelle unterschiedlicher Hersteller, die liegen 400 Euro auseinander. Du weißt aber auch, das Auto wirst du 5 Jahre, 10 Jahre wirst es wahrscheinlich fahren, wenn du es privat kaufst und nicht über die Firma liest. Dann entscheidest du dich am Ende natürlich auch anhand der Gesamtsumme eher für die Marke oder für den Verkäufer, wo du ein etwas besseres Gefühl hast. Und nicht, weil du sagst, 400 Euro ist eine Riesensumme. Nein, wenn du das jetzt in eine Relation setzt von einem Auto, was zwischen, was weiß ich, 30.000 und 90.000 Euro kostet, dann sagst du dir, naja, komm, auf die 400 Euro kommt es nicht mehr an.
Die Relation ist aber falsch, weil die 400 Euro, die ich dir jetzt auf den Tisch lege,
sind. Du legst mir 400 Euro auf den Tisch.
Ich muss gucken, ob ich so viel Bargeld. Wahrscheinlich habe ich so viel Bargeld nicht einstecken, aber es sind die exakt selben 400 Euro. Und das,
aber es sind psychologisch andere 400 Euro.
Genau, das ist nämlich die Ursprungsabhängigkeit. Und die Ursprungsabhängigkeit führt eben dazu, dass die einen 400 Euro so ein bisschen im Nirvana verschwinden. So, ja, ist halt ein wahnsinnig teures Auto, eine Entscheidung, die man, wie du gesagt hast, sehr selten trifft. Bei einem Familienurlaub 400 Euro, bist du wahnsinnig, da machen wir doch was ganz anderes, ne? Können wir doch hier ganz anders agieren, obwohl es exakt dieselbe Größe ist, weil 400 Euro sind 400 Euro, die in unserer Welt einen Gegenwert haben.
Also du kannst aber den Menschen, die nehmen wir in ihren Einkaufskorb schauen, nachdem sie an der Kasse vorbei sind und merken auf einmal, da habe ich doch früher ein Drittel oder 40% mehr Waren im Wagenkorb gehabt, den kannst du doch nicht sagen, das ist nur ein rein psychologischer Effekt. Im Endeffekt sind es ja nur 2 Euro hier, 30 Cent dort.
Nee, umgekehrt. Genau die 2 Euro oder der 1 Euro oder insgesamt gerechnet vielleicht die 8, 9 Euro, je nachdem in welchen Größenordnung man einkauft, die sind absolut echt und es ist völlig in Ordnung, dann zu sagen, na, können wir von der Herstellermarke auf die Handelsmarke umsteigen oder verzichten wir auf bestimmte Produkte, mischen unser Müsli nämlich selber oder was auch immer es da für Alternativen gibt. Das sind ja rationale Entscheidungen. Für mich sind natürlich immer spannend die nicht ganz so rationalen Entscheidungen. Damit meine ich jetzt nicht Impuls- und Spontankäufe, das ist quasi normales Zeug, was jeder so ein bisschen mitnimmt, sondern eben zum Beispiel die sehr starke Fokussierung auf sehr kleine Summen, ne, dass man sagt, hier, wir müssen zum Beispiel eben von Herstellermarken auf Handelsmarken umsteigen, aber zum Beispiel nicht im ganzen Haushalt mal geguckt werden, da brauchen wir 5 Streaming-Abos. Ja? Das ist ein Beispiel, was mir spontan einfällt, es kann auch alles mögliche andere sein.
Ja, schon richtig. Aber versuch Teenager mal zu erklären, dass das Streaming-Abo jetzt eingespart wird. Ich glaube, da hast du richtig Spaß in der Bude.
Das würde ich vielleicht nicht versuchen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir psychologisch gesehen uns immer auf sehr kleine Summen konzentrieren, weil wir uns die viel leichter vorstellen können. Ne?
Oder ist es nicht so, dass wenn man sich auf die Summen konzentriert, dass man sagt, na gut, wenn ich beim Frischkäse 60 Cent spare, bringt das ja sowieso nichts auf den Gesamtwareneinkauf.
Ich glaube, der Frischkäse ist schon ein starkes Moment, genauso wie die Butter, die du angesprochen hast. Denn dazu kommt ja noch ein weiterer Effekt. Kann jeder Hörer, jede Hörerin an sich testen. Wie viele Preise kann ich wirklich aus dem Kopf im Bereich Lebensmittel? Also jetzt nicht das Fitnessstudio-Abo, das sieht man jeden Monat auf dem Kontoauszug, sondern welche Lebensmittelpreise kann ich wirklich auf 5 Cent genau aus dem Kopf sagen? In der Regel, wenn nicht da jemand besonderen Spaß dran hat, sind das nicht besonders viele. Man hat Referenzpreise, die sich in so einer Art Korridor bewegen. Dann möchte man eben keine Chips für 5 Euro kaufen. Und 50 Cent erscheint einem sehr wenig. Aber die wenigsten könnten sagen, ne, was kosten bestimmte Produkte ganz genau, obwohl man die regelmäßig kauft. Und dadurch verschiebt sich natürlich auch so ein Stück weit die Wahrnehmung. Und dadurch können wir auch leichter beduppt werden im Lebensmitteleinzelhandel.
Beduppt werden wir da so oder so, insbesondere bei den Läden, wo diese elektronischen Preisschilder sind, wo mehrmals am Tag die Preise, so wie früher bei den Tankstellen, ja, dann auch die Preise für Lebensmittel entsprechend verändert werden. Also wann gehen sozusagen die Berufstätigen einkaufen, wann gehen die Rentnerinnen und Rentner einkaufen und so weiter. Und da hat man dann auch teilweise mehrmals am Tag unterschiedliche Preise fürs selbe Produkt. Ja, also Vorsicht, wenn Sie in solchen Supermärkten unterwegs sind, probieren Sie das ruhig mal aus, dass Sie zu anderen Zeiten einfach mal einen Blick drauf haben, ähnlich wie bei den Tankstellenpreisen. Was kosten eigentlich so die Standardlebensmittel? Und da kann es durchaus sein, dass dann auch mal ein Liter Milch 10 oder 20 Cent teurer oder günstiger ist.
Ja, und dann hat man natürlich auch oft nicht das tatsächliche Äquivalent im Hinterkopf, sondern man hat nur Vergleichsprodukte. Also zum Beispiel bei Fertigprodukten sieht man, okay, Marke A bei Tiefkühlpizza kostet anders als Marke B. Man hat aber nicht im Hinterkopf, dass das selber Belegen zum Beispiel viel günstiger wäre. Ja, also das ist das, was du vorhin im Negativen mit dem Zeitaufwand gesagt hast. Ne? Das Warten an der Tanke ist ja auch Zeit. Umgekehrt könnte ich Zeit investieren, um zum Beispiel im Lebensmittelbereich zu sagen, ich kaufe nicht den Linseneintopf in der Dose, sondern ich mache den Linsen, lege die Linsen selber ein und koche mir irgendwas anderes Nettes noch dazu.
Ja, da habe ich keine Zeit zu, weil ich muss ja demnächst in der Tankstelle in der Schlange warten, ja? Sonst könnte ich die Zeit zu Hause für einen Linseneintopf nutzen.
Ja, und was ich wichtig finde an der Stelle ist eben, sich das klar zu machen. Also nicht nur zu sagen, es geht hier um teuer oder billig, sondern was für Zusatznutzen, wie eben zum Beispiel Wohlbefinden, Zeit, gesundheitliche Aspekte und solche Sachen spielen in meine Kaufentscheidung noch mit rein. Und je klarer mir das ist, desto eher bin ich auch in der Lage zu sparen.
Ja. Jetzt haben wir bei den Lebensmitteln, ich habe mal nachgeschaut, da sind seit 2020, also in den letzten knapp 6 Jahren, Lebensmittel in Deutschland um ein Drittel teurer geworden. Also ich meine, du hast zwar eben gesagt, dass bei uns die Lebensmittel immer noch günstiger sind als in Ländern wie zum Beispiel in Frankreich. Das heißt aber nicht, dass wir uns ja an dieses Preisniveau ja schon gewöhnt haben. Und ein Drittel teurer in 5 Jahren, das ist natürlich schon entsprechend üppig.
Das ist eine ganze Menge.
Weil die Menschen haben ja deshalb nicht weniger Hunger.
Nein, natürlich nicht. Also gerade Lebensmittel, Einkaufsverhalten ist ja hochspannend. Warum? Weil wir da natürlich extrem Werbedruck haben. Das ist klar. Ne? Es gibt also sehr viele starke Marken, die in den Markt drängen. Wir haben einen sehr harten Preiskampf direkt im Lebensmitteleinzelhandel durch Aufsteller und diverse strategische Maßnahmen. Wir haben immer mal wieder begleitende Berichterstattung. Kaffee wird teurer, Schokolade wird teurer und so weiter. Und wir haben natürlich.
Das sind ja Genussmittel, ne? Deshalb sind die auch anders besteuert,
Wie Kaffee sind Genussmittel, also, sagst du mir jetzt.
Das ist tatsächlich so, ja. Kaffee und Schokolade sind nun mal Genussmittel. Das sind
Grundnahrungsmittel.
Ja, für MC sind das Grundnahrungsmittel. Aber es ist tatsächlich ein Genussmittel und deshalb wird es auch anders besteuert. Aber klar, wir wollen natürlich darauf auch nicht verzichten.
Nein, also da und gerade im Lebensmittelbereich tut sich eine ganze Menge und da ist es dann eben auch ganz wichtig, auf der einen Seite den Preiskampf zu sehen, also zu sagen, okay, dann nehme ich jetzt aus einer Batterie von verschiedenen Angeboten, nehme ich mir das günstigste, vergleiche dann aber nicht, weiß ich nicht, gesundheitliche Aspekte, selber kochen oder andere Sachen, die sicherlich in Zukunft, wenn ich auch denke an Zuckersteuer, noch weiter an Bedeutung gewinnen werden. Und das ist dann für mich wieder das Spannende, wie tatsächlich die Kaufentscheidung jenseits des Impulskaufes tatsächlich getroffen wird. Und meine These ist eben, dass wir auf der einen Seite zwar preissensitiv sind und dann tatsächlich gucken, ne, also hier bestimmte Sachen finden vielleicht weniger statt, aber auf der anderen Seite dann doch nicht so rational entscheiden. Was gönnen, was Gemeinsames, die Familie kommt zu Besuch und solche Sachen, dass dann im Ergebnis doch eher so eine, ich sag mal so, Entscheidungsgemengelage rauskommt, die nicht unbedingt stark rational geprägt ist.
Ja, also jetzt hast du ja auch schon von Preissenkungen gesprochen, die nehmen wir ja in Wirklichkeit nicht so wahr. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, wo ist in letzter Zeit Preis gesenkt worden, lassen wir jetzt mal die Tankstellen außen vor, sondern beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel oder bei den Restaurants, da könnte ich dir jetzt aus dem Kopf nichts sagen. Also ich hätte zwar die Kernpreise für die Ankerlebensmittel, die bei uns zu Hause konsumiert werden, die hätte ich zwar im Kopf, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob irgendein Lebensmittel nachhaltig jetzt günstiger geworden ist. Also, warum nehmen wir das, oder andere Dinge, warum nehmen wir das nicht wahr? Warum konzentriert unser Gehirn sich nur auf, ist schon wieder teurer geworden, schon wieder teurer geworden, schon wieder teurer geworden?
Das ist relativ einfach zu erklären. Das ist die sogenannte Verlusteaversion, weil wenn ich für irgendwas mehr ausgeben muss oder müsste, also egal, ob ich die Kaufentscheidung treffe oder nicht, ist das immer ein Verlust, weil ich habe weniger Geld als noch zu einem anderen Preis. Und psychologisch ist es so, dass jede Art von Verlust, also sei es Geld, was ich direkt weggeben muss oder was droht, weggegeben zu werden müssen, immer einen Verlust darstellt. Auf der anderen Seite etwas, was eine Preissenkung oder ich bekomme Geld, es kann ja auch eine Lohn- und Gehaltserhöhung sein, sich emotional weniger stark auswirkt. Also der Verlust der gleichen Summe, also wenn wir jetzt mal, wenn wir schon viel über Preise gesprochen, also nehmen wir mal an, ich habe die Möglichkeit, im Monat eine 30€ Gehaltserhöhung zu bekommen, sind ja auch jetzt immer mal wieder Tarifverhandlungen. Also ich bekäme jetzt 30€ im Monat mehr, wo man auch schon eine ganze Menge damit machen kann. Oder ich habe auf der anderen Seite 30€ mehr Kosten durch irgendwelche Sachen, die teurer geworden sind, wird sich das emotional folgendermaßen auswirken. Ich werde mich über die Gehaltserhöhung einmal freuen, obwohl die kontinuierlich und übers Jahr sind das auch 360€. Aber die vielleicht sogar nur punktuelle Preissteigerung wird mich psychologisch viel, viel härter treffen.
Ja, weil du auch denkst, es wird ja alles viel teurer und mit den 30€ habe ich es ja noch nicht mal ausgeglichen. Also hat sich mein Leben ja dann nicht verbessert an der Stelle.
Ja,
also es ist halt nur nicht weniger, ist halt nur weniger schlimm.
Ja, selbst wenn man das isoliert betrachten würde und sagen, okay, es sind jetzt wirklich nur 30€, die jetzt irgendwas gestiegen ist und man nicht wie zum Beispiel bei allgemeinen Preissteigerungen oder einer hohen Inflation das gemeinsam annehmen könnte. Also das kann man tatsächlich messen, dass also der Verlust viel schwerer wiegt oder einen viel länger beschäftigt als der Gewinn. Über die letzten Jahrzehnte gibt es auch eine Reihe von Produkten, die viel günstiger geworden sind. Alle Arten von Elektronikartikeln Artikeln sind günstiger geworden, vom Fernseher über Computer, was günstiger geworden ist, sind...
Aber du kaufst halt nicht einmal in der Woche einen Fernseher oder einen Computer, also nimmst es doch auch nicht so wahr. Und wenn du den letzten Fernseher vor 5 Jahren oder 10 Jahren gekauft hast, selbst wenn es jemand nur zur Fußball-Weltmeisterschaft macht und sich alle 4 Jahre einen neuen Fernseher kauft, wird er doch nicht wissen, oh, jetzt ist dieser neue Fernseher mit modernerer Technik rechnerisch gefühlt 35 oder 60 Euro billiger als der andere.
Ja, aber zum Beispiel zuckerhaltige Süßigkeiten von Handelsmarken sind extrem günstig, weil es einen extrem starken Preiswettbewerb gibt. Und weil man da in dem Bereich wirklich für sehr kleines Geld sich größere Mengen auch zu Hause hinlegen könnte, als Schokoladenkonsumentin weiß ich das. Das heißt, wir haben in dem Bereich Kurzreisen, also wir haben vorhin schon unsere Vorfahren erwähnt, ne, mit der guten Butter. Wenn man denen erzählt hätte, es gibt heute die Möglichkeit, 4 oder 5 Mal im Jahr über ein verlängertes Wochenende irgendwo hinzufliegen, die hätten uns ja für völlig beknackt erklärt.
Das ist schon richtig, ja. Und auch da habe ich als Kind erst Jahre später das irgendwie so auf die Kette gekriegt, dass mein Vater auch zusätzlich gearbeitet hat. Also ich komme aus einem Handwerkerhaushalt. Und dass mein Vater zusätzlich noch gearbeitet hat, damit wir uns dann in den Herbstferien nochmal eine Woche Eifel leisten konnten. Also ich fand das, für mich als Kind war das immer normal. Wir fahren halt 2 Mal im Jahr in Urlaub, 1 Mal 3 Wochen in die Sonne und dann im Herbst nochmal eine Woche. Aber dass man dazu einen Extrajob annehmen musste, das habe ich damals gar nicht so richtig mitbekommen. Oder dass man Überstunden dazu machen musste. Und da ist jetzt halt auch die Frage. Ich würde gerne auch den Bogen nochmal zum Gesellschaftlichen spannen. Also wenn jetzt beispielsweise jemand einigermaßen gut verdient und er kommt mit seinem, hat sein Auskommen und hat ein Ehrenamt. Und jetzt merkt er auf einmal, ich komme mit meinem Budget nicht mehr so richtig hin und steht jetzt sozusagen vor der Entscheidung, mache ich weiter mein Ehrenamt, wo ich maximal eine Aufwandsentschädigung bekomme, wenn überhaupt, ja, oder aber nehme ich einen zusätzlichen Job an, weil wenn der sich dann einen zusätzlichen Job annimmt, dann bleibt ja sozusagen keine Zeit mehr fürs Ehrenamt. Also haben wir da auch ein gesellschaftliches Problem, dass wir den Bogen vielleicht mal in diese Richtung auch etwas ziehen?
Also der Bogen ist ein bisschen anders, und zwar ist das eher die Frauenerwerbsquote, das Ehrenamt oder die Zeit, die fürs Ehrenamt reserviert ist, leidet unter verschiedenen Aspekten. Das eine ist natürlich, dass Arbeit im Haushalt mit Kindern zur Pflege von Angehörigen jetzt stärker unter beiden Ehepartnern aufgeteilt wird, weil in der Regel die Frau auch berufstätig ist. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten ja ganz entscheidend verändert. Und damit ist natürlich auch dann die Zeit, nochmal abends zum Ehrenamt zu gehen oder am Wochenende auch eingeschränkt. Und das macht sich schon extrem stark bemerkbar. Also es gibt immer mal wieder auch den Hinweis, dass diejenigen, die nicht gut verdienen und sagen, hier, das kann ich mit Nebenjob nicht so richtig machen, das bildet sich im Ehrenamt ehrlich gesagt nicht so richtig ab, weil in der Regel finden sich dann die Leute, die das auch noch zusätzlich machen. Also das ist jetzt die klassische Ehrenamts-Community sind zum Teil Menschen, die nicht mehr im Berufsleben stehen, also Rentnerinnen und Rentner, und die im Berufsleben stehen, sind dann meistens die wirklich eigentlich schon überdurchschnittlich viel arbeiten. Also es ist ein bisschen kurios, dass gerade die vielleicht noch mehr Zeit hätten, sich da nicht so unbedingt finden. Das hat was auch mit dem Selbstverständnis gegenüber der Arbeit und gegenüber dem Ehrenamt zu tun. Also es ist nicht so, dass diejenigen, die viel Zeit haben, sich unbedingt viel im Ehrenamt finden, mit Ausnahme der Personen, die nicht mehr berufstätig sind.
Was macht man eigentlich jetzt mit Kindern? Also wenn man als junge Familie da zusammensitzt und man merkt auf einmal, alles wird teurer und wir kommen nicht mehr so richtig hin, sollte man Kinder, und wenn ja, ab welchem Alter, sollte man die wirklich in diese Dinge mit einbeziehen, oder ist das dann sozusagen die Angst vor dem Stigma, dass der Eindruck entstehen könnte in der Klasse, wir sind arm, wir können uns, was weiß ich, die Klassenfahrt nicht mehr leisten oder andere Dinge?
Also es ist natürlich ein schwieriges Thema. Spontane Antwort: mit den Kindern Kopfrechnen. Klingt ein bisschen kurios, liegt aber daran...
Wie meinst du das?
Kopfrechnen üben. Also tatsächlich Kopfrechnen, abstraktes Zahlenverständnis, weil, jetzt kommt die Kurve, die Fähigkeit, mit Geld umzugehen und Größenordnung gut einschätzen zu können, korreliert laut Studien sehr hoch mit dem mathematischen Kenntnissen, und zwar wirklich Grundrechenarten, also nichts, nicht irgendwie Stochastik oder so. Und viele Eltern denken ja auch, ich muss meine Kinder jetzt, weiß ich nicht, besonders knapp halten, damit sie lernen, mit Geld umzugehen und solchen Sachen. Das ist, macht in der Regel gar nicht so viel aus, sondern genauso wie du gesagt hast, altersgerecht über diese Größenordnungen informieren. Natürlich wächst bei Kindern auch mit dem Lebensalter die Fähigkeit, mit größeren Summen umzugehen. Und in der Regel, genauso wie das bei Erwachsenen ist, kommen die mit kleinen Summen besser zurecht. Das heißt, es hat jetzt wenig Sinn, mit einem Kindergartenkind den Wocheneinkauf zu besprechen unter monetären Gesichtspunkten. Man hat
ja, aber das Kind möchte dann doch dann wahrscheinlich wissen, warum es jetzt eine bestimmte Süßigkeit oder so nicht mehr so häufig gibt oder
warum bestimmt
oder geliebtes Lebensmittel oder was weiß
ja,
ich.
Ja, oder der Besuch im Freizeitpark nicht zweimal im Jahr, sondern vielleicht nur noch alle zwei Jahre stattfindet. Oder eben, weiß ich nicht, größere Fahrten nicht mehr gemacht werden können oder ähnliches. Und natürlich kann man das mit dem Hinweis da aufsehen, sagen, guck mal, das ist viel teurer geworden. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder ein abstraktes Zahlenverständnis haben. Nämlich, also das meine ich das mit dem Kopfrechnen. Das ist elementar wichtig, weil sonst das Gefühl für Geld und für Geldgrößen Ordnung gar nicht erst entstehen kann. Also der erste Hinweis ist nicht die Kommunikation von Zahlen, sondern die Vermittlung von Zahlengrößenordnungen. Also da können alle spielerischen Aspekte, und manchen Erwachsenen tut es auch mal ganz gut, noch ein bisschen Kopfrechnen zu üben, tatsächlich kann ein ganz super Einstieg sein. Und dann natürlich altersgemäß auch zu kommunizieren, wie sich etwas entwickelt. Und ich glaube, das größere Problem sind dann noch nachher die klassischen Konsumentscheidungen, ne, die berühmten Turmschuhe, die Markenjacke, bestimmte teure Hobbys und solche Sachen. Das ist natürlich dann schwierig auch an der Stelle dann zu erklären. Da würde ich auch nicht immer kommen mit, dafür haben wir kein Geld, weil es gibt ja auch andere Entscheidungen. Also bei meinen Kindern zum Beispiel ein hochtechnikaffiner Haushalt gewesen. Ich habe gesagt, bei uns gibt es generell keine Spielekonsolen. Die ganze Hütte steht voll mit Computern in allen Formen und Farben.
Boah, was für eine Rabenmutter.
Ja, ganz furchtbar. Meine Kinder fanden das auch nicht witzig. Ich habe gesagt, ich stelle mir doch nicht noch mehr Krempel in den Haushalt. Ja, also ich habe überhaupt nichts gegen Computerspiele. Eigentlich schon, aber in bestimmten Maße finde ich das
völlig okay. Für die Augen-Hand-Koordination ist das hervorragend.
Für die Augen-Hand-Koordination ist das super, aber da stelle ich mir nicht noch proprietäre Systeme da in die Hütte.
Kann ich verstehen, okay.
Also da gab es dann auch eine inhaltliche Entscheidung.
Ja, also mir ist da gerade noch ein Beispiel eingefallen. Ich habe das mit den Jungs mal gemacht, da waren sie sehr klein, da wo ein Euro noch viel Geld war, so in diesem Alter. Und dann habe ich jedem einen Euro in die Hand gedrückt und dann sind wir zum Discounter gegangen. Und wir waren insgesamt, ich glaube, 50 Minuten waren wir in diesem Discounter. Ich war noch nie 50 Minuten in einem Discounter in meinem Leben und habe denen die Aufgabe gegeben. Die haben natürlich dann gelernt, wenn sie ihre 2 Euro zusammentun, dann können sie sich was Wertigeres kaufen. Und die Aufgabe war, kauf für 2 Euro etwas, wo die ganze Familie was von hat. Also das heißt, da waren dann Gummibärchen oder sowas, waren dann erstmal ausgeschlossen. Und dann haben sie nach langem Hin und Her, haben sie sich dann für eine Ananas entschieden. Also es gab eine Ananas für 2 Euro oder knapp drunter oder sowas. Und da konnte dann die ganze Familie von essen. Das ist nicht die ganze Familie von satt geworden. Und die Gummibärchen haben sie dann hinterher zur Belohnung noch so gekriegt. Aber das war, glaube ich, eine ganz interessante Erfahrung, die gemacht haben, dass sie wirklich auch nachdenken mussten, wie viel Geld ist das tatsächlich? Und was kriegen wir alles nicht für 2 Euro, was ja für sie viel Geld war, was sie aber gerne hätten haben wollen. Und das war, glaube ich, ein ganz guter Sensibilisierungspunkt. Und vielleicht ist das auch etwas, wo man mit Kindern etwas spielerischer solche Dinge machen kann, dass sie da einfach ein besseres Gespür dafür haben und dass sie dann auch einmal auch merken, oh, für 2 Euro kriegen wir heute ja in den meisten Eisdielen noch nicht mal mehr eine Kugel Eis.
Also,
die Kugel Eis ist ja, glaube ich, auch immer so eine Referenzgröße. Da wissen wir jetzt schon, gut, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, haben wir Anfang April. Da ist jetzt noch nicht so die Eissaison losgegangen, aber im Juni, Juli wird das mit Sicherheit wieder ein Riesenaufreger sein. Da sind die Spritpreise dann schon längst wieder vergessen. Da unterhalten wir uns darüber, dass die Kugel Eis wieder teurer geworden ist.
Ja, und das ist auch wichtig so, dass man sich über Preise unterhält, weil nur dadurch können sich sogenannte Referenzpreise bilden, wenn ich mich über Preise...
Also wir sollen in der Gesellschaft untereinander darüber reden.
Das ist also, wenn das nicht so in so einem gemeinsamen Jammern nichts mehr geht, abläuft, dann fände ich das ganz gut. Und was ich vor allem auch gut fände, ist zu sagen, na, was ist denn dann die Alternative? Was weiß ich, das Eis zu Hause machen oder das zu besonderen Gelegenheiten in die Eisdiele gehen oder es eben durch eine besondere Deutung auch aufwerten und zu sagen, das ist was, was wir gemeinsam machen an einem bestimmten Tag. Also immer die bewusstere Entscheidung und die überlegte und auch gesprochene Entscheidung ist in der Regel die bessere Entscheidung.
Also mit meinen besten Freunden unterhalte ich mich maximal über die Benzinpreise oder über Restaurantpreise, aber nicht darüber, was ein Liter Milch kostet. Also auf die Idee käme ich gar nicht.
Nee, es muss ja nicht Milch sein. Also du hast jetzt auch gerade als Beispiel Eis genannt. Das ist ja was, was eine gewisse soziale Sichtbarkeit hat. Ich gehe raus und esse Eis und stehe da mit der Tüte Eis. Die Milch steht bei mir zu Hause im Kühlschrank.
Aber es ist doch sicher auch keine gute Idee, die Partnerin zu einem Eisbecher einzuladen und dann, während man den isst, zu sagen, ist aber ganz schön teuer geworden, ne, so ein Eisbecher.
Das würde ich aus Stimmungsgründen eher nicht empfehlen, sondern mir vorher Gedanken zu machen, wie mache ich diesen gemeinsamen Eisdielenbesuch zu einem besonderen Erlebnis. Denn wir haben auch über Stimmungen gesprochen. Wenn ich jedes Mal mit dem berühmten Igel in der Tasche meine Partnerin oder meinen Partner zum Eisessen einlade, dann würde ich vielleicht auch eine andere gemeinsame Beschäftigung empfehlen.
Ja, aber es könnte natürlich auch tatsächlich ein Problem sein, dass man irgendwann einmal auch sagen muss, hör mal, heute aber bitte ohne Sahne, weil es einfach der Geldbeutel nicht mehr ergibt. Ich meine, wir sprechen hier über Preise letztlich auch, du hast es eben gesagt, dass wir über dem Medianeinkommen liegen, mit deinem Einkommen und ich mit meinem Einkommen natürlich auch. Aber das ist natürlich jetzt ein Punkt, wo wir sagen müssen, das ist dann vielleicht auch mal ein bitterer Moment, wo man sagt, du, eine dritte Kugel Eis ist heute einfach nicht drin. Und ich denke, dass wir dann schon einen sehr, sehr hohen mentalen Verlust unserer Lebensqualität haben.
Nein, dem möchte ich heftig widersprechen.
Okay, hau
weil raus. Lebensqualität und Stimmung extrem punktuell sind. Unsere Emotionen sind nicht ganz passgenau. Sonst würde man ja sagen, na, das Eis ist doppelt so groß, also freue ich mich doppelt so viel. Das funktioniert nicht, wie wir wissen. Und wir überschätzen die Akkuratesse unserer Emotionen. Das heißt, ich kann auch durch sehr kleine Sachen, durch eine kleine Geste, durch ein kleines Eis, durch eine kleine Freude wahnsinnig viele Emotionen hervorrufen, weil es einfach nicht linear ansteigt. Weil dann müsste ja jemand, der sich ein teures Auto kauft, 20 Jahre lang mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht rumlaufen, was er oder sie, wie wir nun alle wissen, nicht tut. Das heißt, Vorsicht an der Stelle vor diesen Überhöhungen, genauso wie vor dem großen Drama, wenn eben bestimmte Sachen nicht mehr passieren. Und das ist die Fähigkeit, die wir haben müssen, zu sagen, was ist das, was mir wirklich Freude macht? Denn alleine vor dem Eisbecher sitzen ist es in der Regel nicht, sondern ich mache das mit anderen zusammen. Und da müssen dann unsere Fähigkeiten auch mal greifen, zu sagen, was macht das aus, was wir da gemeinsam tun und wie kann ich das umsetzen? Es ist nicht so materiell an einem ganz originär, nur einmal herzustellenden Moment irgendwie festzumachen. Das scheint mir psychologisch sehr riskant zu sein.
Ja, aber auch das ist wiederum ein Unterschied, ob du dann an deinem, wenn die Kinder dann mit Freunden unterwegs sind und der eine sitzt dann mit dem Erdbeerbecher mit Sahne und der andere sitzt dann mit zwei Kugeln Zitroneneis, die er sich da absparen muss.
Da muss man dann mal gucken, wie kann ich da diese Gemeinschaftsaktivitäten anders gestalten. Ne? Also das ist jetzt sehr abstrakt. Aber ich habe auch ausreichend Kinder und kenne diese Situationen. Insofern, ich habe auch mit meinen Kindern auch Jahre gehabt, wo man sagt, nein, Schwimmbad mit drei Kindern ist in diesem Sommer nicht drin. Was kann ich für Alternativen anbieten? Ja, also es ist nicht so, als würde ich hier reden wie der Blinde von der Farbe. So, ich möchte auch nicht das Spardiktat irgendwie führen, sondern zuerst überlegen, was ist mir wirklich wichtig und wie kann ich das unter zum Beispiel auch sehr eingeschränkten Möglichkeiten auch umsetzen und was ist das, was unser Zusammensein eigentlich ausmacht. Und das Zusammensein kann nicht dadurch gekennzeichnet sein, in die teuerste Eisdiele der Stadt zu gehen. Das ist irgendwo der Move ist da irgendwo an einer anderen Stelle, der anders geweckt werden muss. Also da kann ich nur dazu appellieren, das nicht an diesen Sachen festzumachen, sondern zu sagen, und das ist wirklich auch die kognitive Fähigkeiten, die Eltern bringen müssen. Weil wenn Eltern nur rumlaufen und sagen, das geht nicht, weiß ich nicht, wegen Gesundheit, wegen Geld, wegen Verfügbarkeit und wer weiß, was noch so alles schief geht, dass Erziehung darf auch nicht nur so einschränkend sein. Also man muss, okay. Das ist die Fähigkeit, die Erwachsene haben müssen, zu sagen, wie kann ich unter diesen Bedingungen positiv nach vorne gehen und das auch anderen vermitteln.
Okay. Ich möchte gegen Ende dieser Folge der Nahbetrachtung noch ein kleines Fässchen aufmachen, und zwar die Haushaltslage der Städte und Gemeinden. Ich habe da mal ein bisschen gestöbert, und laut Blitzumfrage des Deutschen Städtetages unter 100 Großstädten kam raus, dass 37% der Städte keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen können, und weitere 47% schaffen den Ausgleich nur dadurch, indem sie Rücklagen auflösen. Also das heißt im Endeffekt, 85% sind in einer klaren Schieflage. Das ist natürlich eine Sache, da kannst du doch nicht erzählen, das sind punktuelle Dinge, sondern da haben wir doch eher das Gefühl, dass wir generell sozusagen auf dem wirtschaftlich absteigenden Ast sind, wenn dann demnächst noch nicht mal mehr Geld für Fahrradwege oder Schwimmbäder und kulturelle Einrichtungen übrig ist.
Also die Finanzlage der Städte und Kommunen ist mit katastrophal noch vornehm umschrieben. Das Problem an der Sache ist, dass wir auch eine Informationsschieflage haben. Die meisten Bürgerinnen und Bürgern ist das gar nicht klar, sondern die sind einfach nur sauer, weil eben die Schule nicht saniert wird oder das Schwimmbad im Sommer früher, das Freibad im Sommer früher zumacht und solche Sachen, weil eben das eine hochkomplexe Haushaltspolitik hochkomplex ist und oft, das sage ich auch ganz kritisch, von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern auch nicht gut kommuniziert wird, auch von der Verwaltung nicht. Das heißt, völlig richtig ist, Kommunen chronisch unterfinanziert, Herz ja groß nach Berlin, und alle klagen, vielleicht auch da an unsere Hörerinnen und Hörer, die ihre Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker vor Ort führen und sagen, wir werden nicht genug ausgestattet, wir werden nicht genug unterstützt, kann ich aus meiner Sicht sagen, stimmt alles. Also kann man sofort sagen, die haben auf jeden Fall recht, weil die sind die Letzten, quasi die Letzten, die Hunde beißen. Die müssen nämlich dann die Entscheidung treffen, Freibad im Sommer früher zu oder ein Hallenbad wird noch oder saniert.
Preise hoch,
ja, oder Stadtbücherei wird geschlossen oder irgendwelche anderen Sachen. Also wir haben in der Kommune, ist es so, wir haben Pflicht- und freiwillige Aufgaben. Pflichtaufgaben ist zum Beispiel alles, was mit Bürgerämtern und Passwesen zu tun hat. Da kann eine Kommune nicht sagen, auch Bürgeramt ist uns zu teuer, vorher sollen die mal in den Nachbarort gehen. Das klappt nicht. Und wo gekürzt werden kann, sind halt nur die freiwilligen Ausgaben. Und das ist genau das, was viele Bürgerinnen und Bürger einfach auch erleben. Also das ist ganz klar ein ganz, ganz riesiges Problem. Und die Kommunalpolitiker sind an der Stelle wirklich an keiner Stelle zu beneiden. Und Schuld ist eben eine extreme Schieflage. Aus Bund oder Land kommen immer neue Aufgaben und die Kommunen sagen, Gott, wir wissen schon gar nicht mehr, wie wir das normalerweise irgendwie hinkriegen sollen. Und jetzt kommt das Problem auch in der Kommunikation. Wir reden da in der Regel über mindestens Hunderttausende, wenn nicht Millionen. Probleme in der Kommunikation. Damit haben wir angefangen mit sehr kleinen Preisunterschieden. 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, die in dem Fall sich natürlich stark auswirken, weil wir über Spritpreise gesprochen haben. Alles, was wir in der Kommune machen, der berühmte Radweg, die Schule, das Hallenbad, geht sofort in die Hunderttausende und in die Millionen. Und von der Wahrnehmung ist es so, dass da eine Diskontinuität besteht. Praktisch gesagt, für den Bürger, der sich mit solchen Summen mal beschäftigt, hören sich die 200.000 für die Schwimmbadsanierung genauso an wie 2 Millionen, weil das einfach wahnsinnig viel Geld ist. Und das bedeutet,
ja, aber auch, weil der Bürger in der Regel kein Schwimmbad saniert. Also das kommt in meinem Leben relativ selten vor, dass ich ein Schwimmbad zu sanieren habe. Also kenne ich auch die Preise nicht dafür.
Nee, genau. Und deswegen hört sich das alles so gleich an. Man kann sich dann auch nicht so einfühlen. Wenn mein Nachbar sagt, boah, meine Autoreparatur kostet statt 1.000 Euro 2.000 Euro, hat jeder sofort Mitgefühl, kann sich was drunter vorstellen. Bei den anderen Größenordnungen, die natürlich viel, viel voluminöser sind und das eigene Verhalten auch stark beeinflussen, verschwindet diese Wahrnehmung. Ja. Das ist einer der Nachteile und deswegen kann man darüber auch in der Kommunikation selten vernünftig sprechen, weil auch, wie du gesagt hast, es fehlen die Referenzgrößen, ja. Man kennt sich damit nicht aus.
Also wir sind da mit den Spritpreisen eingestiegen, wir steigen auch mit den Spritpreisen aus und natürlich gibt es den einen oder anderen, der dann vielleicht so aus einer gewissen Häme sagt, hö, ich habe ja kein Auto, mich betrifft das nicht. Doch, es betrifft uns alle, weil auch die Bio-Lebensmittel, die dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle gerne konsumiert werden, auch die werden mit fossilen Brennstoffen transportiert. Und wir haben auch LKWs, die haben eine Reichweite von 3000 Kilometern. Und das ist auch ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für deutsche Spediteure, wenn jemand beispielsweise in Polen sich den Tank voll macht und fährt dann erstmal durch nach Spanien. Ja, da kommt er nämlich mit einer Tankfüllung wunderbar hin. Und der ist dann in Deutschland nicht in dem Nachteil, dass er hier für teuer Geld tanken muss. Der total rationale Kunde existiert also nicht und das macht im Grunde genommen gar nichts. So habe ich es hier von MC gelernt, die sicherlich sich bereit erklärt, demnächst sich mit meinem Auto in die Schlange zu stellen und an der Tanke mein Auto zu befüllen. Es wäre aber auch nicht gesund, sich den ganzen Tag nur noch mit Kaufentscheidungen zu beschäftigen.
Da, wo es sich lohnt, treffen wir in den meisten Fällen völlig wirtschaftliche Entscheidungen, sei es das Eis oder das Auto oder die Urlaubs- und Freizeitentscheidung. Und mit wohlmeinenden ökonomischen Grüßen verabschieden sich Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschert
und Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.